Der Wechsel zur Position A verändert Alberts Referenzpunkt, und wenn er erwägt, nach B zu wechseln, hat seine Wahl eine neue Struktur. Bleib auf A, kein Gewinn und kein Verlust, oder wechsle zu B, 12 zusätzliche Urlaubstage und eine Gehaltskürzung von $10.000. Sie haben gerade die subjektive Erfahrung der Verlustaversion gemacht. Sie konnten es fühlen. Eine Gehaltskürzung von $10.000 ist eine sehr schlechte Nachricht. Selbst wenn ein Gewinn von 12 Urlaubstagen genauso eindrucksvoll war wie ein Gewinn von $10.000, ist die gleiche Verlängerung der Urlaubszeit nicht ausreichend, um einen Verlust von $10.000 zu kompensieren. Albert wird auf A bleiben, weil der Nachteil eines Wechsels den Vorteil überwiegt. Die gleiche Überlegung gilt für Ben, der ebenfalls seinen gegenwärtigen Arbeitsplatz behalten will, weil der Verlust der mittlerweile hochgeschätzten zusätzlichen Urlaubstage schwerer wiegt als der Nutzen des zusätzlichen Einkommens. Dieses Beispiel verdeutlicht zwei Aspekte von Wahlhandlungen, die das Standardmodell der Indifferenzkurven nicht vorhersagt. Erstens, Präferenzen sind nicht konstant, sie schwanken mit dem Referenzpunkt. Zweitens, die Nachteile eines Wechsels fallen stärker ins Gewicht als seine Vorteile, was eine Verzerrung erzeugt, die den Status quo begünstigt. Natürlich folgt aus der Verlustaversion nicht, dass man es niemals vorzieht, seine Situation zu verändern. Die Vorteile einer Chance mögen sogar schwerer wiegen als übergewichtete Verluste. Aus der Verlustaversion folgt lediglich, dass Wahlen eine starke Verzerrung zugunsten der Referenzsituation aufweisen und eine allgemeine Tendenz zur Begünstigung kleiner statt großer Veränderungen zeigen. Herkömmlichen Indifferenzkurven und Bernoullis Darstellung von Ergebnissen als Vermögenszuständen ist eine Fehlannahme gemeinsam. Dass der individuelle Nutzen eines Zustands nur von diesem Zustand abhängig sei und nicht von der individuellen Geschichte beeinflusst würde. Es war eine der Leistungen der Verhaltensökonomik, dass sie diesen Fehler korrigiert hat. Der Endowment-Effekt. Die Frage, wann eine bestimmte Theorie oder eine Bewegung ihren Anfang nahm, ist oftmals schwer zu beantworten. Aber der Ursprung dessen, was heute Verhaltensökonomik genannt wird, lässt sich genau angeben. Anfang der 1970er Jahre hatte Richard Taylor, der damals an dem sehr konservativen Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Rochester studierte, erstmals häretische Gedanken. Taylor hatte von jeher einen scharfen Verstand und eine Neigung zur Ironie, und als Student amüsierte er sich damit, Verhaltensbeobachtungen zusammenzutragen, die das Modell vom rationalen ökonomischen Verhalten nicht erklären konnte. Mit besonderer Wonne registrierte er Hinweise auf ökonomische Irrationalität bei seinen Professoren. Und eines dieser Beispiele war besonders frappierend. Professor R., der mittlerweile als Richard Rosette identifiziert und später Dekan der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität Chicago wurde, war ein entschiedener Anhänger der ökonomischen Standardtheorie sowie ein anspruchsvoller Weinliebhaber. Taylor fiel auf, dass Professor R. nur äußerst ungern eine Flasche aus seiner Sammlung verkaufte, auch nicht für einen hohen Preis von $100, in Dollar von 1975. Professor R. kaufte Wein auf Auktionen, aber er zahlte nie mehr als $35 für eine Flasche dieser Qualität. Bei Preisen zwischen $35 und $100 kaufte und verkaufte er nicht. Die große Lücke ist inkonsistent mit der ökonomischen Theorie, der zufolge die Flasche für den Professor einen genau definierten Wert haben sollte. Wenn ihm eine bestimmte Flasche $50 wert sei, dann sollte er bereit sein, sie für jeden Betrag über $50 zu verkaufen. Wenn ihm die Flasche nicht gehörte, sollte er bereit sein, jeden Betrag bis zur Höhe von $50 dafür zu bezahlen. Der gerade noch akzeptable Verkaufspreis und der gerade noch akzeptable Kaufpreis hätten identisch sein sollen. Tatsächlich aber war der minimale Verkaufspreis, $100, viel höher als der maximale Kaufpreis von $35. Der Besitz des Guts schien seinen Wert zu steigern. Richard Taylor fand viele Beispiele für das, was er den Endowment-Effekt, Besitztumseffekt nannte, insbesondere für Güter, die üblicherweise nicht gehandelt werden. Sie können sich leicht in eine ähnliche Situation hineindenken. Angenommen, Sie besitzen eine Eintrittskarte für ein ausverkauftes Konzert einer populären Band, die Sie zum regulären Preis von $200 gekauft haben. Sie sind ein absoluter Fan und Sie wären bereit gewesen, bis zu $500 für die Eintrittskarte zu bezahlen. Jetzt haben Sie das Ticket und erfahren im Internet, dass reichere oder noch größere Fans $3000 bieten. Würden Sie verkaufen? Wenn Sie den meisten Besuchern ausverkaufter Veranstaltungen gleichen, verkaufen Sie nicht. Ihr niedrigster Verkaufspreis liegt über $3000 und Ihr maximaler Kaufpreis beträgt $500. Dies ist ein Beispiel für einen Endowment-Effekt und jemand, der fest von der ökonomischen Standardtheorie überzeugt ist, wäre darüber verwundert. Taylor suchte nach einer Erklärung für solche der herrschenden Theorie widersprechenden Beispiele. Zufälligerweise machte Taylor bei einer Konferenz die Bekanntschaft eines unserer ehemaligen Studenten, der ihm einen frühen Entwurf der neuen Erwartungstheorie überreichte. Er berichtet, er habe das Manuskript mit großer Begeisterung gelesen, weil ihm rasch klar wurde, dass die verlustaverse Wertfunktion der neuen Erwartungstheorie den Endowment-Effekt und einige andere ungelöste Probleme in seiner Sammlung erklären könne. Die Lösung bestand darin, die Standardannahme aufzugeben, der Zustand, eine bestimmte Flasche zu besitzen, habe für Professor R. einen einzigartigen Nutzen. Die neue Erwartungstheorie behauptete, die Bereitschaft, die Flasche zu kaufen oder zu verkaufen, hänge von dem Referenzpunkt ab, ob der Professor die Flasche zum jetzigen Zeitpunkt besitzt oder nicht. Wenn er sie besitzt, erweckt er das Unlustgefühl, das mit dem Weggeben der Flasche verbunden ist. Wenn er sie nicht besitzt, erweckt er die Lust, die mit ihrem Erwerb verbunden ist. Aufgrund der Verlustaversion waren die Werte unterschiedlich. Das Weggeben einer Flasche guten Weins erzeugt mehr Unlust, als der Erwerb einer ebenso guten Flasche Lust erzeugt. Die Reaktion auf einen Verlust ist stärker als die Reaktion auf einen entsprechenden Gewinn. Dies war die Erklärung des Endowment-Effekts, nach der Taylor gesucht hatte. Und die erste Anwendung der neuen Erwartungstheorie auf ein schwieriges ökonomisches Problem erscheint heute als ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der Verhaltensökonomik. Taylor arrangierte einen einjährigen Forschungsaufenthalt an der Universität Stanford, als er wusste, dass Amos und ich dort seien. Während dieser produktiven Zeit lernten wir viel voneinander und wurden Freunde. 7 Jahre später hatten er und ich eine weitere Gelegenheit, ein Jahr gemeinsam zu verbringen und unser Gespräch zwischen Psychologie und Wirtschaftswissenschaften fortzusetzen. Die Russell Sage Foundation, die lange Zeit der wichtigste Finanzier verhaltensökonomischer Forschungen war, gewährte Taylor eines ihrer ersten Stipendien zu dem Zweck, ein Jahr mit mir in Vancouver zu forschen. Während dieses Jahres arbeiteten wir eng mit Jack Knatch zusammen, einem an der dortigen Universität lehrenden Ökonomen, der sich wie wir intensiv für den Endowment-Effekt, die Regeln ökonomischer Fairness und scharfes chinesisches Essen interessierte. Der Ausgangspunkt unserer Forschungsarbeiten war die Feststellung, dass der Endowment-Effekt nicht universell ist. Wenn Sie jemand bittet, einen 5-Dollar-Schein gegen 5 1-Dollar-Scheine zu tauschen, tun Sie dies ohne im geringsten das Gefühl eines Verlustes zu haben. Und auch wenn Sie Schuhe einkaufen gehen, spielt die Verlustaversion keine große Rolle. Der Händler, der die Schuhe gegen Geld weggibt, hat bestimmt nicht das Gefühl, etwas zu verlieren. Tatsächlich waren die Schuhe, die er übereignet, aus seiner Sicht von jeher nur ein platzraubender Ersatz, Proxy, für jenes Geld, das er von einem Käufer einzusammeln hoffte. Überdies haben Sie höchstwahrscheinlich das Bezahlen des Händlers nicht als Verlust erlebt, weil Sie das Geld faktisch als einen Ersatz für die Schuhe zurückhielten, die Sie kaufen wollten. Diese Fälle von routinemäßigen Handelsgeschäften unterscheiden sich im Grunde nicht vom Wechseln eines 5-Dollar-Scheins in 5 1-Dollar-Scheine. Bei routinemäßigen Handelsgeschäften spielt die Verlustaversion auf beiden Seiten keine Rolle. Was unterscheidet diese Markttransaktionen von dem Widerwillen des Professor R., seinen Wein zu verkaufen, oder von dem Widerwillen der Besitzer von Super Bowl-Tickets, ihre Karten selbst zu einem sehr hohen Preis zu verkaufen?